Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Gesundheit im Fokus, eine Kooperation der HNA mit der Gesundheit Nordhessen. Unser heutiger Experte ist Herr Professor Dr. Gradaus, Chefarzt der Klinik für Herz- und Kreislauferkrankungen am Klinikum Kassel. Mein Name ist Stefanie Reitze, ich bin bei der HNA für den Bereich Gesundheit zuständig. Die Klinik für Herz- und Kreislauferkrankungen der Gesundheit Nordhessen hat einen überregionalen Versorgungsauftrag und ist Schwerpunktklinik für alle akuten und chronischen Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems. Seit vielen Jahren finden im Monat November die Herzwochen statt. Für uns der richtige Zeitpunkt, das Thema Herzerkrankungen in unserem Podcast näher zu besprechen. Mit jeder Minute, die Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, bei einem Herzinfarkt warten, werden irreparable Schäden am Herz wahrscheinlicher und die Überlebenschancen sinken. Aber auch bei einer diagnostizierten Herzerkrankung, die keinen akuten Notfall darstellt, ist es sehr wichtig, dass Sie weiterhin kontinuierlich medizinisch versorgt werden, Untersuchungen durchführen lassen und Ihre Medikamente einnehmen. Nur so können Sie Ihre Beschwerden mildern und die Verschlimmerung Ihrer Herzerkrankung bis hin zu Komplikationen vermeiden. Herr Professor Gradaus, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass Sie heute unser Gast sind. Sie sind seit 2008 als Chefarzt in der Klinik für Herz- und Kreislauferkrankungen am Klinikum Kassel tätig. Was sollten unsere Hörerinnen und Hörer unbedingt zu Ihrer Person wissen?
Ja, mein Name ist Professor Dr. Rainer Gradaus. Ich bin jetzt 55 Jahre alt und wie Sie richtig sagten, seit 15 Jahren Chefarzt hier am Klinikum Kassel und für die Kardiologie verantwortlich. Ich bin nach wie vor ein begeisterter Arzt und Kardiologe. Also ein Spezialist für Herzerkrankungen. Die Arbeit mit Menschen, sowohl mit den Patienten, denn hinter jedem Patienten steckt auch immer ein Mensch und eine Geschichte, als auch die Arbeit im Team macht mir sehr viel Freude. Gerade in der Medizin ist es so, dass es eine Teamarbeit ist. Der Einzelne alleine kann nichts verrichten. Ohne eine gute Unterstützung durch die Krankenpflege, durch die Katheterpflege, durch die Assistenzärzte, aber auch durch den Austausch mit den anderen ärztlichen Fachdisziplinen, gerade meinem Partner in der Herzchirurgie, kann ich nichts bewirken und gerade nichts für den Patienten im Sinne des Patienten bewirken. Deshalb macht es mir so viel Freude, in dieser Teamarbeit für den Patienten da zu sein. Zum anderen eben die Spezialisierung auf die Herzmedizin. Die Funktionsweise des Herzens und die Vielschichtigkeit der Erkrankung sind spannend und herausfordernd. Von der nicht-invasiven Bildgebung wie der Herz-Ultraschall-Untersuchung, der Echokardiographie, über den konventionellen Herzkatheter bis hin eben zu den komplexen Eingriffen am Herzen wie den Ersatz der Herzklappen mittels Kathetertechnologie, wozu man heutzutage nicht mal mehr eine Vollnarkose braucht, das ist begeisternd und motiviert mich immer wieder neu.
Uns allen fällt beim Thema Herz sofort der Herzinfarkt oder Herzrhythmusstörungen ein. Herr Professor Gradaus, was sind die häufigsten Herzerkrankungen und sind alle immer gleich lebensbedrohlich?
Letztlich gibt es vier große Gruppen an Herzerkrankungen. Das eine ist die koronare Herzerkrankung, also die Erkrankung, wo die Herzkranzgefäße, die das Herz mit Blut versorgen, verstopfen. Die Akutsituation dieser Erkrankung ist der akute Herzinfarkt. Der zweite Bereich ist, wie schon erwähnt, der Bereich der Herzrhythmusstörung. Gerade in diesem Bereich gibt es viele harmlose Erkrankungen, wie einzelne Herzstolperer. Es gibt unangenehme Herzrhythmusstörungen, wie zum Beispiel das Vorhofflimmern. Es gibt aber auch lebensbedrohliche Herzrhythmusstörungen. Ein Bereich, der immer weiter wächst, ist der dritte Bereich. Das ist die sogenannte Herzschwäche oder Herzinsuffizienz. Da gibt es zwei Bereiche. Einmal der Bereich, wo der Herzmuskel immer müder wird, weil der Patient zum Beispiel einen Herzinfarkt überstanden hat oder schon mehrere Herzinfarkte hatte. Aber auch der Bereich der sogenannten Herzinsuffizienz bei erhaltener Pumpfunktion, die überwiegend ältere und alte Patienten betrifft, wo das Herz steifer wird. Der vierte große Bereich ist der Bereich der Herzklappenerkrankungen, die über das zunehmende Alter verschleißen oder eben auch durch weitere Herzerkrankungen hervorgerufen werden, wo heutzutage eben kathetertechnisch auch viele Behandlungsmöglichkeiten gegeben sind. Zum zweiten Teil Ihrer Frage, ob alles akut lebensbedrohlich ist, muss man differenziert das Ganze betrachten. Zum einen gibt es sicherlich Erkrankungsbilder wie der Herzinfarkt oder die akute Herzschwäche, wo man nicht zögern sollte, den Rettungsdienst über die 112 zu wählen. Es gibt aber auch viele Erkrankungsbilder, gerade zum Beispiel im Bereich der Herzrhythmusstörungen, die nicht sofort den Rettungsdienst bedürfen. Wenn ein Patient zum Beispiel bekanntes Vorhofflimmern hat, was paroxysmal, also anfallsweise auftritt, und der Patient diese Erkrankung schon kennt, dann muss er nicht bei einer erneuten Episode sofort den Notarzt rufen.
Herr Professor Gradaus, was sind Symptome für eine Herzerkrankung und warum ist es so wichtig, diese nicht zu übersehen bzw. die ernst zu nehmen?
Also eines der wichtigsten Symptome, die auf einen akuten Herzinfarkt hindeuten, ist, wenn ein enge Gefühl im Brustkorb besteht, so als wenn eine Schraubzwinge den Brustkorb zusammendrückt oder eine schwere Platte auf dem Körper aufliegt, man gar nicht richtig einatmen kann, liegt dann nicht an der Lunge, sondern das ist nur ein Gefühl, als ob. Wenn das dann noch kombiniert ist mit einem ausstrahlenden Schmerz in den linken Arm oder in den Unterkiefer oder gar den Rücken, dann ist das ein typisches Zeichen für einen Herzinfarkt. Auch Begleiterscheinungen wie Kaltschweißigkeit oder das Gefühl, ohnmächtig zu werden, sind Alarmsymptome, wo man den Rettungsdienst rufen sollte. Ganz wichtig ist, diese Beschwerden kommen und gehen häufig. Selbst wenn diese Beschwerden nach 5 Minuten zurückgehen, ist das keine Entwarnung, sondern man sollte trotzdem den Rettungsdienst rufen, weil der Hintergrund ist, dass sich dieses Blutgerinnsel im Herzen immer wieder ein bisschen weiter ausbilden kann und manchmal auch von den eigenen körpereigenen Substanzen wieder ein bisschen aufgelöst wird. Und dann kann die Beschwerdeintensität mal intensiver und weniger intensiv werden, aber die Bedrohung bleibt die gleiche.
Jetzt stelle ich selber an mir fest, dass mein Herz zum Beispiel häufiger rast oder auch stolpert. Also ich habe das Gefühl, das schlägt irgendwie nicht richtig. Gehe ich dann erstmal zu meinem Hausarzt oder geht man direkt zum Kardiologen? Und können Sie das vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer mal genauer erläutern, wie man sich da richtig verhält?
Ja, gerade das Feld der Herzrhythmusstörung ist sehr, sehr groß und sehr weit. Und ich hatte schon angedeutet, dass es harmlose Rhythmusstörungen gibt, unangenehme Rhythmusstörungen und gefährliche Herzrhythmusstörungen gibt. Das Wichtigste ist letztendlich, dass wir eine Diagnose stellen können. Und die Diagnose der Herzrhythmusstörung wird halt mit einem EKG gestellt. Das heißt, das Wichtigste ist, dass man zum Hausarzt geht und dort erstmal ein EKG geschrieben wird. Einzig und allein, wenn dieses Gefühl dieser Herzrhythmusstörung mit Symptomen wie Kaltschweißigkeit oder dem Gefühl, gleich ohnmächtig zu werden, verbunden ist, dann sollte man den Rettungsdienst rufen. Ansonsten ist es eher so, dass die Dokumentation der Rhythmusstörung das Wichtigste ist. Die meisten Patienten haben harmlose Rhythmusstörungen. Die häufigste Rhythmusstörung ist das Vorhofflimmern. Je älter man wird, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass das auftritt. Da sollte man schon versuchen, innerhalb von 24 Stunden eine EKG-Dokumentation zu erzielen. Denn wenn das Vorhofflimmern länger anhält, besteht das Risiko, dass sich Blutgerinnsel im Herzen bilden und dadurch zum Beispiel ein Schlaganfall ausgelöst werden könnte. Andere Rhythmusstörungen sind halt eben assoziiert damit, ob man schon herzkrank ist. Wenn man also in der Vorgeschichte schon mal einen Herzinfarkt erlitten hat oder eine schwere Herzerkrankung hat, eine Herzklappenoperation hinter sich hat, dann sind diese Rhythmusstörungen anders zu werten, als wenn man ansonsten herzgesund ist.
Welche medizinischen Behandlungsmöglichkeiten stehen Menschen mit Herzerkrankungen zur Verfügung?
Letztlich stellt bei allen Herzerkrankungen die medikamentöse Therapie, die Basistherapie dar. Und die wird häufig unterschätzt. Also wenn man guckt, wie viel Lebenszeit wir gewinnen, ist die medikamentöse Basistherapie das, was am meisten Lebenszeit häufig herausholt, außer bei so akuten Ereignissen wie beim Herzinfarkt. Aber zum Beispiel gerade bei der Herzschwäche ist die medikamentöse Therapie die Therapie der Wahl und ist eben extrem wichtig. Und man muss sie konsequent einnehmen. Diese konsequente Medikamenteneinnahme ist das Wichtigste. Der zweite große Bereich ist der Bereich der Katheterintervention. Wir hatten das schon erwähnt, ist ein Herzgefäß verengt oder beim akuten Herzinfarkt akut verschlossen, stellt die Herzkatheteruntersuchung mit Wiederöffnung des Gefäßes und Einsatz von sogenannten gefäßstützten Stents die Therapie der Wahl dar. Aber auch in der Rhythmologie, bei Rhythmusstörungen ist es so, dass die Ablationstherapie, also das Veröden von Herzrhythmusstörungen mittels Kathetertechnologie durchgeführt werden. Und selbst, wie vorhin erwähnt, werden heutzutage Herzklappen sehr, sehr häufig schon mittels Katheter behandelt, also die Aortenklappe ersetzt durch eine Katheterklappe. Das ist standardmäßig die Therapie der Wahl bei Patienten über 75, aber auch die Mitralklappe und die Tricuspidalklappe können, wenn die undicht sind, heutzutage schon sehr, sehr gut mittels Katheterverfahren repariert werden. Dann gibt es noch den großen Bereich der Herzschrittmachertherapie und der Therapie mit implantierbaren Defibrillatoren. Wenn Herzrhythmusstörungen besteht, das Herz zu langsam schlägt oder aber auch das Herz das Risiko hat, in lebensgefährliche Herzrhythmusstörungen umzuspringen, dann wird der sogenannte Defibrillator eingebaut. Aber auch zum Beispiel komplexere Schrittmacher und Defibrillatorensysteme, die man bei der Herzinsuffizienz einsetzt, die sogenannten kardialen Resynchronisations- oder CRT-Geräte. Als letztes darf man nicht vergessen, dass ein großer Bereich in der Herzmedizin nach wie vor die Herzchirurgie darstellt. Es sind also viele Gefäße betroffen. Bei der koronaren Herzerkrankung stellt die Bypass-Operation die Therapie der Wahl dar. Das heißt, die enge Zusammenarbeit mit dem herzchirurgischen Partner ist immer was ganz Wichtiges, dass man für jeden Patienten individuell die richtige Therapie auswählt. Und da sind eben bei bestimmten Patienten nach wie vor die herzchirurgischen Maßnahmen die Therapie der Wahl.
Wie wichtig ist regelmäßige körperliche Aktivität für die Herzgesundheit und welche Sportarten sind besonders empfehlenswert?
Also regelmäßige körperliche Aktivität, ich denke, das ist jedem klar, ist gut fürs Herz-Kreislauf-System. Ganz wichtig ist, dass es der Ausdauersport auf einem niedrigen Belastungsniveau ist. Wir Experten sprechen immer von aerober und anaerober Belastung. Aerob heißt also so, dass der Patient oder der Sportler keine Sauerstoffschuld auf sich nimmt, während er sich belastet. Während beim anaeroben Bereich oder bei anaeroben Belastung ist es so, dass man mehr Sauerstoff der Körper verbraucht, als letztlich er einatmet. Und wichtig ist halt, dass man fürs Herz im aeroben Bereich seinen Sport betreibt. Jetzt werden Sie mich fragen, und wie kann ich das als Laie erkennen? Das ist ja ganz schwierig. Die Aussage ist so ein bisschen, naja, mein Spruch ist immer, wenn Sie beim Sport noch einen ganzen Satz sprechen können, ohne zwischendurch atmen zu müssen oder stehen bleiben zu müssen, dann sind Sie im aeroben Bereich. In dem Moment, wo Sie sich entscheiden müssen, den Satz zu Ende zu sprechen oder stehen zu bleiben, dann sind Sie im anaeroben Bereich. Und das ist letztlich ganz einfacher Marker, den man feststellen kann für sich selber. Und was wir eben als Mediziner feststellen, dass die meisten eine Belastung beim Sport haben, die zu hoch ist. Die meisten gehen sehr schnell in den anaeroben Bereich rein. Sodass eine gute Sportart zum Beispiel das Nordic Walking ist. Das ist viel, viel besser, auch gelenkschonender als das Joggen selber. Das, was fürs Herz grundsätzlich schlecht ist, ist das kompetitive Sporttreiben, also der Wettkampfsport. Und da ist es auch schon so, wenn einer Ehrgeiz beim Tennis hat, immer gewinnen zu müssen. Das ist dann auch schon kompetitiv und dann geht er halt eben in eine Belastungsphase, die er nicht haben sollte. Was grundsätzlich schlecht natürlich ist, ist auch kurze Maximalbelastung. Ich sage mal als Extrembeispiel das Gewichtheben oder solche Dinge, wo Blutdruckspitzen erreicht werden. Und von daher natürlich auch dieser klassische Kraftsport, der ist nicht gut fürs Herz.
Okay. Herr Professor Gradaus, ich würde gerne auf das Thema Herzinfarkt nochmal näher eingehen. Hier zählt ja jede Minute, deshalb ist es mir besonders wichtig, unsere Hörerinnen und Hörer bestmöglich aufzuklären. Wie unterscheiden sich die Symptome von Herzinfarkten zwischen Männern und Frauen? Das ist ja nicht gleich. Richtig?
Das ist richtig. Kommen wir jetzt erstmal zum Herzinfarkt selber. Der Herzinfarkt ist letztlich nichts anderes als der plötzliche Verschluss eines der drei Herzkranzgefäße, die das Herz mit Blut versorgen. Das geschieht dadurch, dass ein Plak mit Cholesterineinlagerung im Herzkranzgefäß einreißt und dadurch letztlich eine innere Verletzung in dem Gefäß besteht. Und auf diese Verletzung setzt sich, ähnlich wie eine Verletzung an der Hand, ein Blutgerinnsel. Und dieses Blutgerinnsel an der Hand ist es gut, aber ist im Herzkranzgefäß schlecht, weil dieses Blutgerinnsel verstopft dann dieses Herzkranzgefäß komplett und dadurch ist kein Blutfluss mehr in diesem Herzkranzgefäß gegeben. Und am Herzen ist es halt so, dass die Herzkranzgefäße sogenannte Endarterien sind. Das heißt, sie haben quasi keinen Kollateralfluss, also keinen Umgehungskreislauf, sodass die Herzmuskulatur hinter dem Gefäßverschluss abstirbt, weil sie nicht mehr mit Blut und nicht mehr mit Sauerstoff versorgt wird. Deshalb ist es so wichtig, dass dieses Herzkranzgefäß möglichst schnell wiedereröffnet wird. Denn ungefähr nach 6 Stunden ist die Masse der Herzmuskelzellen hinter dem Gefäßverschluss abgestorben. Das zweite ist, dass in dieser Phase, wo Herzzellen absterben, elektrische Stürme über das Herz rasen können. Das sogenannte Kammerflimmern. Und das ist das, was man immer wieder mal in der Zeitung bei Anzeige sieht, er verstarb plötzlich und unerwartet, dann hatte ziemlich sicher dieser Patient einen Herzinfarkt und dadurch getriggerte Herzrhythmusstörung. Und diese Herzrhythmusstörung, die kann man nur durch einen Elektroschock von außen behandeln. Das heißt, das Wichtigste ist 112, den Rettungsdienst rufen. Der Rettungsdienst und der Notarzt haben diese Defibrillatoren, um diese Rhythmusstörung zu behandeln. Das nächste hatten wir schon halt gesagt, je mehr Herzmuskelzellen absterben, desto schlechter ist das auf Dauer für das Herz. Wenn Sie das also mit einem normalen Automotor vergleichen, ich meine jetzt noch den konventionellen Verbrennungsmotor, dann ist das letztendlich wie ein Kolbenfresser, wenn die Benzinleitung verstopft ist. Und es ist völlig klar, dass so ein Automotor natürlich nicht mehr die Leistung erbringen kann, wenn zwei oder drei Zylinder von sechs Zylindern Kolbenfresser haben. Und gleichzeitig ist natürlich auch dann die Laufleistung des Motors begrenzt. Und ähnlich ist es beim Herzen. Wenn ein Patient einen großen Herzinfarkt hatte, stirbt viel Herzmuskelgewebe ab und es entwickelt sich eine Herzschwäche beim Patienten. Der Patient kann sich nicht mehr viel belasten und auch die Lebenserwartung dieses Patienten ist reduziert. Deshalb ist es so wichtig, den Herzinfarkt schnell zu behandeln und die Behandlung ist halt die Herzkatheteruntersuchung. Und dabei werden die Herzgefäße mit dem Herzkatheter dargestellt und der Kardiologe kann halt sehen, welches Gefäß ist verschlossen und dieses Gefäß mit Ballondilatation und dem Einsatz von Gefäßstützen, diesen sogenannten Stents, behandeln. Deshalb ist es so wichtig, dass man mit einem akuten Herzinfarkt in ein Krankenhaus gebracht wird mit einem Herzkathetermessplatz und der muss auch, wie wir immer so schön sagen, 24/7, 365 Tage im Jahr, also innerhalb eines Tages rund um die Uhr, 7 Tage die Woche und 365 Tage im Jahr betrieben werden. Es nützt nichts, in ein Krankenhaus verbracht zu werden, wo diese Möglichkeit nicht besteht, weil dieses Krankenhaus müsste dann den Patienten sekundär weitertransportieren in ein Krankenhaus, wo ein Herzkathetermessplatz besteht. Und das würde wieder Zeitverlust bedeuten. Deshalb über den Rettungsdienst koordiniert in ein Krankenhaus mit dem Katheterlabor. Der Unterschied zwischen Mann und Frau, ja, tatsächlich ist es so, dass der Mann typischerweise die Beschwerden hat mit diesem enge Gefühl im Brustkorb, mit dem Schmerz und den Ausstrahlungen in den linken Arm, in den Kiefer. Frauen haben häufig viel unspezifische Beschwerden. Deshalb wird der Herzinfarkt bei Frauen viel häufiger übersehen. Klassische Symptome bei der Frau sind eher Abgeschlagenheit, Kaltschweißigkeit, allgemeines Unwohlsein, manchmal Übelkeit. Also da muss man sehr, sehr hellhörig sein. Aber gerade wenn die Leute oder die Frauen über dieses Gefühl der Kaltschweißigkeit berichten, sollte man an einen Herzinfarkt denken.
Was sind die häufigsten Risikofaktoren für Herzinfarkte und wie können sie erkannt und minimiert werden?
Die wichtigsten beeinflussbaren Risikofaktoren sind letztlich das Rauchen, der Bluthochdruck, die Hypercholesterinämie und der Diabetes mellitus. Gerade das Rauchen ist verantwortlich für große Herzinfarkte bei jungen Patienten. Aus meiner Erinnerung kenne ich keinen einzigen Patienten unter dem 40. Lebensjahr, der einen Herzinfarkt hatte, der nicht geraucht hat. Das Rauchen führt dazu, dass die Blutgerinnselbildung stark aktiviert ist und immer wieder hat der Mensch auch kleine Einrisse in den Herzkranzgefäßen und wenn sich dann eine überschießende Blutgerinnselneigung durch das Rauchen ausgebildet hat, führt das zu großen schweren Herzinfarkten. Das Rauchen ist eine Problematik, die wir gerade in den jetzt unter 30-Jährigen wieder stark zunehmend sehen. Das nächste ist die Hypercholesterinämie. Ohne dass sich Cholesterin in den Herzkranzgefäßen ablagern, gibt es keine Koronarplaques und auch keine Koronarplaque-Rupturen und dadurch die Ausbildung von einer koronaren Herzerkrankung. Das heißt, die Cholesterinwerte sind ganz, ganz wichtig. Und das dritte ist der Bluthochdruck. Der Bluthochdruck ist letztlich der Killer Nummer 1 in den Industrienationen und ist nicht nur ein Risikofaktor für den Herzinfarkt, sondern eben auch ein Risikofaktor für den Schlaganfall, der Ausbildung der sogenannten diastolischen Herzschwäche, für das Vorhofflimmern. Und wo Sie mich das gerade fragen, ist es hochinteressant. Gerade hat Herr Lauterbach sein neues Gesundheitsgesetz vorgetragen, wo es eben darum geht, diese Risikofaktoren, die man nicht spürt, frühzeitig zu entdecken. Und der Gesetzentwurf sieht vor, dass alle Bürger mit dem 25., 35., 50. Lebensjahr von ihrer Krankenkasse angeschrieben werden, um sich auf Bluthochdruck und Hypercholesterinämie testen zu lassen, weil es ist immer viel, viel besser, eine Herzerkrankung zu vermeiden, als letztlich nachher die Herzerkrankung zu behandeln. Von daher ist es ganz, ganz wichtig, dass diese Risikofaktoren kontrolliert werden. Selbstverständlich gehört es dazu auch natürlich, das Übergewicht zu vermeiden und eine entsprechende Ernährung.
Das wäre meine nächste Frage, beziehungsweise ist meine nächste Frage. Wie wichtig ist Ernährung in der Prävention von Herzinfarkten und welche spezifischen Ernährungsempfehlungen haben Sie für unsere Hörerinnen und Hörer?
Dazu muss man zwei Dinge sagen. Zum einen ist es so, dass eine ausgewogene Ernährung ganz, ganz wichtig ist. Die berühmte mediterrane Kost und nicht das Fastfood. Ich sage es mal so ein bisschen, wie es früher war. Das Fleisch, der übermäßige Fleischkonsum ist ein Problem. Und man sollte es so handhaben wie früher mit dem Sonntagsbraten. Lieber einmal die Woche 200 Gramm zum Genuss als täglich 350 Gramm, um satt zu werden. Das ist so ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, was die Ernährung angeht. Auf der anderen Seite wissen wir, dass die Cholesterinwerte zu ungefähr 3/4 genetisch determiniert sind und nur 20-25% durch Ernährung und Lebensgewohnheiten zu beeinflussen sind. Das heißt, es ist ganz wichtig, auch wenn man sich gesund ernährt, seine Cholesterinwerte und gerade das schlechte Cholesterin, das LDL-Cholesterin, bestimmen zu lassen. Weil die Therapie der Wahl ist dann eine medikamentöse Therapie, diese Cholesterine zu beeinflussen. Und das schafft man eben im großen Teil nur medikamentös. Nichtsdestotrotz ist die Ernährung auch wichtig.
Welche Rolle spielen Stress und psychische Gesundheit in Bezug auf Herzinfarktrisiken?
Beim Stress muss man erstmal zwei Formen von Stress unterscheiden. Einmal den sogenannten Dysstress und den Eustress. Der Dysstress ist der schlechte Stress und der ist ein wirklicher Risikofaktor. Und das ist immer dann im Vordergrund, wenn man in Situationen reinkommt, beruflich oder privat, die man von sich aus nicht mehr lösen kann. Und dann kommt man in so eine Negativ-Abwärtsspirale, was häufig eben verbunden ist mit Blutdruckkrisen, was verbunden ist mit wenig Schlaf, falschem Schlaf, was dann eben doch auch häufig verbunden ist mit Alkohol und falscher Ernährung. Das kommt dann alles noch dazu. Aber auch der Eustress muss man, auch wenn es der gute Stress ist und an sich nicht eine Herzbelastung darstellt, muss man so ein bisschen aufpassen, dass die Leute sich eben dann doch, weil sie euphorisch sind mit ihrer Stressbelastung, also sie sind sehr erfolgreich, falsch ernähren, zu falschen Zeiten essen, ihren Schlafrhythmus nicht beachten. Und das sind auch wieder alles Trigger, die Blutdruckerhöhung hervorrufen können.
Herr Professor Grados, dann sind wir jetzt bei der letzten Frage unseres Gesprächs. Welche Fortschritte gab es denn in den letzten Jahren bei der Behandlung von Herzerkrankungen?
Letztlich haben wir in den letzten zwei Jahrzehnten riesige Fortschritte in der Behandlung von Herzerkrankungen erreichen können. So ist zum Beispiel die Sterblichkeit am Herzinfarkt durch den akuten Herzkatheter vom Jahr 2000 zum Jahr 2020 auf die Hälfte reduziert worden. Das ist ein wesentlicher Schritt, den man geschafft hat. Das zweite ist die Erkenntnis, dass die Primärprävention, also das Behandeln oder das Vermeiden von Risikofaktoren so wichtig ist. Und da muss man letztlich aber auch sagen, dass die Gesellschaft sich zunehmend zweiteilt. Die eine Gruppe der Bevölkerung hat das erkannt und achtet auf die Risikofaktoren. Die werden immer älter und auch in guter Gesundheit immer älter. Und auf der anderen Seite ist es halt eben gerade so erschreckend, wenn man im Moment auf die junge Generation guckt, wo jetzt über 30% wieder rauchen, wo das Übergewicht dermaßen zugenommen hat, wo junge Menschen an Diabetes, auch einem absoluten Risikofaktor für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, schon in jungen Jahren erkranken. Sodass ich denke, dass einer der wesentlichsten Dinge, und das hat Herr Lauterbach ja mit seinem Gesetzesentwurf jetzt so ein bisschen angestoßen, ist, dass man in die Prävention reingeht und nicht erst wartet, bis die Leute erkranken. Aber auch eben bei der Erkrankung ist es faszinierend, wenn man zum Beispiel die Erfolgsstory des kathetergestützten Aortenklappenersatzes sieht, im Jahre 2007 im November zugelassen und heutzutage die Standardtherapie bei über 75-jährigen Patienten, um die Herzklappe zu ersetzen. Das führt man durch in einer Dreiviertelstunde ohne Vollnarkose in einer gewissen leichten Sedierung. Das sind Dinge, die faszinierend sind. Und so wird es auch in der Zukunft weitergehen. Die Technologie geht in immer feinere Methoden. die den Patienten immer weniger belasten und trotzdem relativ effizient oder sehr effizient den Patienten behandeln können.
Herr Professor Gradaus, vielen Dank für das Gespräch. In circa 4 Wochen dürfen Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sich wieder auf uns freuen. Schauen Sie auch gerne mal auf der Webseite www.gnh.net nach. Dort finden Sie weitere spannende Ausgaben dieses Podcasts. Bis dahin passen Sie auf sich auf.